Es ist eines der beliebtesten Festivals hier bei uns in Norddeutschland, das MS Dogville direkt in Hamburg-Wilhelmsburg. Jeden August findet es statt, dieses Jahr ein bisschen anders als die letzten Jahre, nämlich nur noch 2 statt 3 Tagen, mit aber trotzdem genauso viel Fun. Und damit ihr einfach mal so einen kleinen Einblick bekommt, wie eigentlich so ein Festival geplant wird, habe ich einfach mal durchgeklingelt beim Dogville.
Der Delta Backstage Podcast. Private Stars im Interview.
Wir sind hier am Start am Freitag. Es gibt eine neue Folge Delta Backstage und ich freue mich diesmal, dass wir mit Eike sprechen. Du bist auf jeden Fall am Start beim MS Dogville. Erzähl mal, was genau machst du beim MS Dogville?
Moin, freut mich sehr, hier zu sein. Ich leite das Kommunikationsteam und wir sind sozusagen für alle Aufgaben zuständig, die mit Kommunikation zu tun haben. Also wir machen ein bisschen Marketing, aber vor allem schauen wir, dass wir schöne Bilder von den Festivals haben, coole Aftermovies und dass auch möglichst viele Leute kommen und mit uns feiern.
Und wie hast du dich damals dazu entschlossen, ich möchte mal für ein Festival arbeiten? Das war ja wahrscheinlich nicht so der Job, den du damals in dein Freundebuch als allererstes reingeschrieben hast, oder?
Also ich war tatsächlich, bevor ich hier angefangen habe, auf 3 Festivals insgesamt. Ich bin wirklich super zufällig reingerutscht und hatte nicht diesen Plan, wie viele hier im Team. Auf jeden Fall mache ich was mit Festivals. Nee, ich habe hier beim Dogville als Werkstudent Text angefangen, weil ich irgendwann dachte, hey, ich sollte nochmal Geschichte studieren und irgendwie muss ich mich finanzieren und bin dann hier gelandet und seitdem nicht weggegangen, weil es dann doch ein bisschen zu spannend ist.
Was genau zeichnet denn deiner Meinung nach das MS Dogville aus? Was ist vielleicht auch nochmal der Unterschied zu anderen Festivals, gerade jetzt auch rund um die Umgebung und so?
Unser größter Vorzug ist natürlich einer, der im Radio oder über Audio ganz schwer zu vermitteln ist, aber es ist wunderschön. Wir haben krasses Gelände mit einer ganz eigenen Lage. Wir sind mitten in Hamburg-Wilhelmsburg, also wir sind total nah an der Stadt sozusagen mit 10 Minuten S-Bahn und dann nochmal 15 Minuten Fußweg. Wir liegen direkt an der Elbe, es fahren Schiffe vorbei und das Gelände ist total grün, schön und mit Kunst überzogen und mit ganz vielen kleinen Ecken, unerwarteten Bühnen, coolen Off-Locations. Also das MS Dogville durch sein Gelände ganz besonders, aber eben auch durch die Mischung aus Musik und Kunst. Wir wollen immer so Entdeckung und EntdeckerInnengeist groß schreiben, die Neugier, und wir haben 10 Bühnen, 100 Acts, über 120 Programmpunkte und es ist eigentlich möglich, einfach aufs Festivalgelände zu stolpern und von einem zum nächsten Programmpunkt zu wandern, sich nie zu langweilen und lauter neue, coole Dinge zu entdecken. Das ist, glaube ich, so schönes Gelände und irgendwie so ein eigenes Biotop, das Besondere daran. Beim Dogville und wirklich nur beim MS Dogville haben wir immer die Lichtgestalten da und die projizieren sozusagen über der Elbe von unserem Gelände aus gesehen, ist der Rethe-Speicher. Das ist so ein alter Backsteinbau, glaube auch seine 60 Jahre alt. Sehr groß, das ist eben ein Speicher, ich weiß gar nicht, was da gerade eingelagert wird, und den bespielen wir immer mit Projektionen. Das ist ein Kunstkollektiv, das extra dafür kommt, die haben so einen riesigen, ganz absurden Beamer, mit dem sie das dann, sobald die Nacht anbricht, bespielen, und das ist schon, ich mache mir sonst eigentlich nicht so viel aus Lichtkunst, aber das ist super geil, weil das einfach so wie so ein Projektion gewordener, hyperpersonalisierter Insta-Feed auf dieser Fläche eben ist. Also das finde ich echt super schön.
Und nimm uns jetzt einfach mal einen Tag mit. Also was ganz viele zum Beispiel mich gefragt haben, als ich gesagt habe, ich telefoniere heute mal mit dem MS Dogville, haben so gesagt, ihr fragt doch mal bitte, wie das eigentlich jetzt genau abläuft bei einem Festival. Also ganz viele kaufen sich ja einfach Tickets, warten auf das Line-Up, ne, und dann geht's irgendwann los. Aber die Arbeit fängt ja viel früher an. Nimm uns doch mal vielleicht bei der Jahresplanung einfach mal so ein bisschen mit. Wie sieht so eine Festivalplanung eigentlich aus? Wie geht man da genau ran?
Das Gute an Festivals für so eine Jahresplanung ist ja, eigentlich hat man einen sehr festen Termin und man macht Jahr für Jahr dann ähnliche Dinge. Deswegen, wir wissen jetzt schon das Datum für nächstes Jahr. So war es auch im letzten Jahr. Und dann fängt man eben an, hey, man bereitet etwas nach, es war super cool, was können wir lernen, was ist gut gelaufen, was war nicht so gut, und hat zugleich aber schon eine Planung, welche KünstlerInnen hätten wir gern im nächsten Jahr. Da laufen diese Verhandlungen einfach schon an und die Suche und Gespräche. Die Produktion, also all unsere KollegInnen, die eher so um Bühnen und Infrastruktur und sowas sich kümmern, die fangen an, das Gelände abzubauen und wieder in so einen winterfesten Zustand zu versehen. Und wir als Kommunikation schauen vor allem, ey, Leute, war geil, oder? Habt ihr Lust, nochmal zu kommen? Hier lauter schöne Bilder, hier coole Videos, wir erzählen was von Tickets. Und das ist sozusagen der Herbst, dass da einerseits Nachbereitung stattfindet, andererseits erste Planung für das kommende Jahr. Dann im Winter fangen wir eigentlich, oder im Herbst ist auch noch, das ist sozusagen der Geheimtrick für die BesucherInnen, gibt es immer sehr günstige Tickets, weil die Early Bird Tickets sozusagen die Blindflug-Variante, da sind noch keine KünstlerInnen angekündigt, aber dafür ist es unheimlich günstig und so easy kriegt man nicht nochmal ein Ticket. Das ist natürlich auch so ein Teil der Geschichte. Aber dann im Winter bis so in den Februar, März hinein fangen wir eigentlich an, Ende Herbst, Anfang Winter, die ersten KünstlerInnen zu veröffentlichen und so Programmpunkte zu veröffentlichen und einfach zu erzählen, hey, was haben wir vor in diesem Jahr, was passiert, was ist spannend. Und das läuft dann immer weiter, das Programm nimmt genauere Form an, wir haben neue Bühnen, neue Kunstwerke, wo wir einfach mit Leuten dazu sprechen, wir haben Überlegungen, was man am Gelände machen kann, also sind in so einer Planungsphase und mit dem Frühling starten wir dann auch, wird das Programm immer vollständiger. Und wir starten auch damit, wie sieht das Gelände aus, wird es den Winter überstanden, was wird jetzt gemacht, da werden Baustellen vorbereitet und auch angefangen zu bauen und wir kommunikativ schauen dann, wer spielt an welchem Tag, wann gibt es den Timetable, wie laufen die Sachen, wir haben Kooperation mit KünstlerInnen, dass die uns dann Dinge erzählen oder Videos mit uns machen und erzählen einfach ganz viel, was so in diesem Kosmos MS Stockwell passiert. Und je näher der Festivaltermin rückt, desto betriebsamer wird es auf dem Gelände und alle Leute sind fleißig am Rotieren und machen nochmal alles schick, bauen nochmal Dinge fertig, planen Sachen ein. Wir haben natürlich auch eine riesige Maschinerie, die hinter dem Festival sozusagen läuft und da wird jetzt alles vorbereitet, dass alles ineinander greift und die Leute letzten Endes einfach nur kommen und sich verlieren und sich wohlfühlen können.
Ja, das war doch schon mal ein sehr guter Überblick. Also ich glaube, das kann man jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser nachvollziehen. Ich finde es immer so krass, weil ja eigentlich ja das jetzt in diesem Jahr noch gar nicht stattgefunden hat und trotzdem parallel ja eigentlich gerade schon alles fürs nächste Jahr läuft. Ja,
total. Das ist auch so ein bisschen fährt man da zweigleisig. Ich finde es aber auch wichtig, das ist jetzt natürlich dieser Backstage-Blick, wo man das mitbedenkt. Ich versuche aber immer auch dran zu denken, bei aller Vorbereitung, wir haben jetzt ein Jahr lang auf diese zwei Tage hingearbeitet und das dürfen wir auch genießen und da muss man jetzt nicht puritanisch rangehen und denken, hey, wir müssen aber direkt das nächste Jahr vorbereiten, denn wir arbeiten total saisonal und es ist schon auch anstrengend und teils fordernd und nicht alles klappt so, wie man es will und so. Und dann ist man aber da und wird super versöhnt durch dieses tolle Gefühl. Und deswegen versuche ich diesen Gedanken an, hey, das nächste Jahr kommt auch bald, immer so ein bisschen wegzuschieben, bis das nächste Jahr auch wirklich da ist, weil man es auch einfach genießen muss, wofür man arbeitet.
Voll gut. Was war denn bisher so der absurdeste Moment, jetzt vielleicht auch bei der Planung von diesem Jahr, wo ihr so dachtet, okay, das ist ja crazy, dass das jetzt wirklich geklappt hat. War das vielleicht irgendwie eine Buchung, wie zum Beispiel bei Ray oder vielleicht auch irgendwas ganz anderes?
Ja, gute Frage.
Kann auch bei dir also persönlich klar,
Ray,
sein.
Ich glaube, Ray und Lola Young waren schon super krass, dass es so geklappt hat und auch irgendwie mitzukriegen, wie Messi dann von Lola Young plötzlich doch super viel Airtime kriegt und alle Leute das kennen und man vorher von seinem Eier, wir haben Lola Young gebucht, ja, habe ich schon mal gehört zu, ja, die mit Messi, das war natürlich super cool, das da mitzukriegen. Es wäre jetzt aber kein riesiger Überraschungsmoment sein, glaube ich, einfach so ein Beleg, dass unser Booking da ein ganz gutes Gespür hat. Ich glaube, so in meinem oder unserem Bereich ist es vor allem die, also dann doch, was für eine Community sich aufgebaut hat. Das ist in so verschiedensten Momenten. Wir haben so verschiedene Aktionen vor Ort gemacht, damit wir nicht nur immer einmal als am Festival mit den Leuten in Kontakt stehen, sondern tauschen uns öfter aus und sind gemeinsam zu Konzerten gegangen und haben so Spiele gemacht mit den Leuten und hatten auch so einen kleinen April-Scherz, wo wir statt Acts Hunde aus dem Tierschutz vorgestellt haben und unsere Reichweite genutzt haben. Und man merkt dann doch irgendwie, natürlich ist das ein Job, den wir da haben, aber das voll die Community aufgestanden oder ist eine Community gewachsen mit Leuten, denen das was bedeutet und die auch so mitfühlen. Und das ist immer, wo ich eher so ein bisschen ungläubig staune und denke, okay, krass, ja, das sind ganz viele Leute, die da nicht einfach nur ein Wochenende hingehen, sondern die irgendwie mitfühlen. Und das ist so, was mich immer ein bisschen überrascht. Ich glaube, es ist ein bisschen eine andere Richtung als das, was du dachtest, aber ja, das ist irgendwie der Moment, den ich immer am schönsten finde.
Nee, das ist schon eine sehr gute Richtung, wie ich das eigentlich dachte, weil das ist tatsächlich eine Sache, die mir auch aufgefallen ist. Also über diese Tierschutzsache haben wir ja tatsächlich auch berichtet. Und ich finde es so schön beim Dogville, dass die Leute so ein großer Teil davon ist. Also ihr macht ja auch zum Beispiel immer nach dem Festival direkt eine Umfrage, was können wir verbessern und so weiter und so fort. Und das wird ja dann auch wirklich gemacht. Also vielleicht kannst du mal einen kleinen Insight geben, was zum Beispiel angemerkt wurde und was ihr deshalb vielleicht dieses Jahr anders macht.
Na, die ganz, ganz große Änderung ist natürlich, wir finden 2 Tage lang statt. Wir haben uns 2024 im August, oder wir haben uns schon vorher damit beschäftigt, aber da haben wir kommuniziert, dass das MS Dogville ein bisschen konzentriert wird und statt 3 Tage jetzt 2 Tage stattfindet, weil wir veränderte BesucherInnen-Gewohnheiten hatten, aber auch einfach mit der Community, mit sozusagen unserer Insta-Community und Leuten in unserem Umfeld gesprochen haben, aber auch mit Leuten, die vielleicht früher mal da waren und so. Wir sind jetzt nicht groß genug, um so ernsthafte Marktforschung zu betreiben, aber wir haben uns da mal ausgetauscht. Und da haben wir gehört, dass ganz viele Leute gesagt haben, ey, ehrlicherweise, Cash ist ein bisschen knapp so und ich habe Probleme, da dann einfach 150 € hinzublättern. Ich würde super gern kommen, aber es ist schwer und das so massiv, also das dann so auf einmal zahlen und so. Und ebenso muss man ehrlich sein, wenn man 2 Tage Vollgas gegeben hat und alles mitgenommen hat, ist der Sonntag auch manchmal eher so eine Pflichtübung gewesen, wo man dann nochmal hingeht, aber man hat ein bisschen Kater und man ist ein bisschen müde. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir nehmen alles, was wir lieben und die Leute lieben, packen es in 2 Tage, konzentrieren das und können dadurch teils auch größere Sprünge machen, wie so internationale HeadlinerInnen wie Ray und Lola Jan. Aber das war schon voll der Moment, wo wir mit der Community gesprochen haben, weil wir halt schon gesagt haben, hey, wir können verschiedene Dinge machen, von denen wir aber nicht so überzeugt sind. Wir hören aber, für euch sind günstigere Tickets total wichtig und wir wollen auch accessible sein. Wir wollen jetzt nicht sagen, hey, nur die Leute mit Cash von zu Hause oder irgendwie großer Unterstützung können das machen, sondern wir senken den Preis, konzentrieren das Programm und machen so 2 Tage all out. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut angelaufen jetzt und gut angekommen.
Es ist also recht klar und deutlich, dass sich das Festival Game irgendwie bei uns Besuchern verändert hat, oder? Wie wir uns auch so ein Festival vorstellen.
Massiv. Also natürlich, ich bin selbst schon ein bisschen leid, aber man muss immer die Festivallandschaft, aber auch die Kulturbranche vor und nach Corona unterscheiden. Es gibt einfach veränderte Gewohnheiten. Leute kommen spontaner, Leute kommen insgesamt ein bisschen kürzer und Leute sind etwas interessierter daran, so eine belegbare Good Time zu haben. Also ich glaube, es ist nicht mehr so, dass man sagt, hey, wird schon gut werden, wir sagen nicht, was da passiert, sondern die Leute sind irgendwie ein bisschen interessierter und genauer. Und deswegen sind die Leute mehr mit Tagestickets gekommen, das merken wir total. Wir sind natürlich auch mitten in der Stadt und da sind die Leute eher auch so, ja, spring schnell aufs Rad und komm rüber, ich mache das spontan, als dass sie jetzt 3 oder 4 Tage durchfeiern und so. Aber Voll. Die Gewohnheiten haben sich verändert. Ich glaube, letzten Endes ist so Live-Musik, ein kühles Bier und eine schöne Fläche mit netten Menschen ist so ein Konzept, das wird nie aus der Mode kommen, aber viele Parameter außenrum muss man schon nochmal überprüfen oder haben wir gemacht und sind so in einem stetigen Austausch mit allen Leuten, die hier arbeiten, aber auch die uns besuchen und den Kollektiven so, hey, was ist denn cool, was finden wir auch gut?
Was würdest du dir denn in Zukunft allgemein von der Kulturbranche oder auch vom Veranstaltungsbusiness wünschen? So jetzt, wenn du dir alles wünschen kannst, auch fürs MS Docville.
Innerhalb von 3 Stunden ausverkauft, weil dann haben wir einen sehr, sehr entspannten Job fürs nächste Jahr. Nee, ich glaube, also tatsächlich muss ich sagen, wir als MS Docville sind super supported. Also das ist, wie ich jetzt ja schon gesagt habe, unsere BesucherInnen und die Community. Das ist aber schon auch die Stadt und die Behörden und so. Da kriegen wir echt viel Unterstützung. Generell ist, glaube ich, wünsche ich mir Support für diese ganze Kultur und dieses Ökosystem, weil ich glaube, es ist nicht so, dass man nur es gibt so eine Konzentration auf die Spitze. Leute zahlen sehr viel Geld für Einzelshows von Taylor Swift und gehen auf große Festivals und aber ohne den Unterbau kann das sich nicht erneuern und kann das nicht cool sein und auch bleiben, denn wir sind auch darauf angewiesen, dass sozusagen MusikerInnen erst im Molotow beispielsweise eine Show spielen und dann beim Docville auftreten und vielleicht irgendwann bei Jimmy Kimmel sitzen in einer Idealfassung. Aber deswegen ist, glaube ich, wichtiger als immer so Einzelprojekte zu fördern, wirklich ein offenes System und eine offene Unterstützung für alle Ebenen und Levels der Kulturbranche das Wichtigste. Und davon profitieren am Ende wir auf den kleinen und auf den großen Bühnen, aber auch die BesucherInnen, glaube ich, weil es nicht so eine labelgesteuerte Monokultur gibt, sondern so Dinge Grassroots auch hochwachsen und cool werden und alle auch involviert sind.
Voll, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem, worüber wir auch oft im Radio reden, also wir könnten natürlich immer nur Taylor Swift, The Weeknd und alle anderen Größen spielen, aber du musst eben auch die Kleinen spielen und wir wollen auch die Kleinen spielen, weil es einfach nur noch irgendwann die Großen gibt und die Kleinen dürfen halt nicht aussterben, weil sonst genau das passiert, was du eben gesagt hast.
Ja, voll. Und das ist ja, das finde ich das Schöne bei einem auch so durchmischten Festival wie uns. Wir haben diese 10 Bühnen und da sind welche, ich glaube, in den Limbus, ist ein großer Tipp, weil es so ein geiler nächtlicher Techno-Schuppen ist sozusagen, aber da passen vielleicht 80 Leute rein und dann ist es wirklich sehr eng. Da bucht man natürlich auch keinen Riesen-Act drauf, aber diese Mischung aus lokale Acts, aufsteigende Acts, Evergreens und so Headliner in. Das macht es irgendwie auch schön, dass man da alles mitnehmen kann und auch viel entdecken kann. Weil wir haben schon diesen Track Record von Acts, die früher bei uns gespielt haben und auf einem viel größeren Slot zurückgekommen sind oder danach einfach total explodiert sind. Das schauen wir ja jetzt bei Lola Young ein bisschen zu. 2019 Billie Eilish war natürlich der absolute Beleg dafür. Aber auch Tash Sultana hat 2016 einen kleineren Slot gespielt, dann einen Main-Slot und so. Also diese Entwicklung ist auch total schön zu sehen.
Jetzt mal ganz kurz auf das Wochenende zu schauen. Auf welche Acts persönlich freust du dich denn am meisten? Wo sagst du, ey, die müsst ihr euch natürlich mal anschauen? Klar, das ganze Line-Up, aber das wird ja nicht gehen. Also sag mal deine persönlichen Favoriten.
Ich glaube schon, ich hoffe sehr, dass ich es schaffe, aber ich glaube einfach, Ikimel live sehen bei einem Festival wird wild, wird super geil. Also ich glaube, das ist cool. Ich finde außerdem, ich mag Levin Liam einfach unheimlich gern. Royal Otis ist so ein bisschen slacker, indie-mäßig, auch sehr schön. Da bin ich gespannt, wie es auf einem Festival dann funktioniert. Und aber sonst habe ich auch als Besucher immer das Gefühl gehabt, es belohnt Leute wie mich, die eher planlos an so Sachen rangehen, weil es gibt ja immer die Leute, die auf Festivals gehen und vorher genau runtergeschrieben haben, minutiös, hier ist unsere Pinkelpause, da gehen wir was essen und da stehen wir in der ersten Reihe. Hätte ich immer gern gemacht, bin ich nicht gut drin. Und wenn man eher so kommt und sich ein bisschen treiben lässt und ach Mensch, hier gibt's einen Workshop und da gibt's einen Kunstspaziergang, oh Mensch, hier spielt Ikimel und so, das ist eigentlich am besten. Ich finde, man sollte sich immer 2 Stunden Let's Get Lost Time einplanen, wenn man auf dem Dockville ist. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich das Highlight der Leute sein.
Das war Eike vom MS Dockville Festival. Tickets gibt es nach wie vor und wir nehmen euch auf jeden Fall auch in den Stories mit, denn ich werde mir auf jeden Fall das Ganze dieses Jahr nicht entgehen lassen und da privat mal vorbeischauen. Also behaltet auf jeden Fall Instagram im Auge und jetzt sage ich erstmal bis in 2 Wochen.
Der Delta Backstage Podcast. Eure Stars im Interview.